herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Sonderausgabe von 040 Hamburg streng vertraulich ist zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 erschienen. Zu diesem Tag habe ich mit einem Dutzend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleiner und größerer Städte rund um Hamburg gesprochen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man Politik da macht, wo Politik wirklich auf Wirklichkeit trifft, wie es ist, die Entscheidung aus Berlin umsetzen zu müssen, die Entscheidung aus den Hauptstädten umsetzen zu müssen, wie sich diese Menschen fühlen, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich von den Medien vernünftig behandelt fühlen und so weiter und so fort. Es sind 12 wunderbare Gespräche geworden, die einen tiefen Blick in die Lebenswirklichkeit von Städten, in die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß dabei. Los geht's, 12 Gespräche. In dieser Folge habe ich zu Gast...
Ja, Stefan Bohlen, 43 Jahre Bürgermeister in Kaltenkirchen.
Lieber Herr Bohlen, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier gekommen sind aus Kaltenkirchen. Schon mal eins, der Kollege, mit dem ich mich im Vorgespräch so ein bisschen unterhalten habe, hatte gesagt, das klären wir gleich mal von Anfang an, Kaltenkirchen, gern auch Kaki genannt. Das kannte ich als jemand, der Kaltenkirchen glaubt, ganz gut zu kennen und nicht nur von der Durchreise und nicht nur von den Holzenthermen. Ich habe das noch nie gehört. Ist das etwas, also Kaki? Weil Kaki klingt erstmal jetzt so, klingt so mittelsympathisch.
Kann man auch mit was anderem assoziieren, genau. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, die Hälfte der Einwohner sagt so, die andere sagt so. Ne? Die einen sagen das liebevoll Kaki, die anderen finden es eher abwertend. So richtig den Umgang habe ich noch nicht damit gefunden.
Wir werden das klären. Wir wollen erstmal was über Sie erfahren, wie in diesem Podcast ich natürlich immer erfahren möchte. Wie wird man eigentlich Bürgermeister? Weil das ist so für mich ist es eigentlich ein Traum, Bürgermeister zu sein, insbesondere in der eigenen Stadt. Das sind Sie nicht, Sie kommen aus Wilhelmshaven, ursprünglich. Aber wie wird man Bürgermeister und wann kann man sich das vornehmen? Ah nee, Bürgermeister zu werden, das kommt irgendwie, das ergibt sich dann tatsächlich. Wie war es bei Ihnen?
Das hat sich bei mir tatsächlich so ergeben. Also ich hatte das nie vor, hatte das nie geplant. Ursprünglich so als Kind wollte ich irgendwie Astronaut oder Zirkusdirektor werden. Mhm. So. Insofern, ich habe ja dann tatsächlich auch beruflich erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich bin als Zivildienstleister im Rettungsdienst angefangen durch einen Familienangehörigen. Bin dann viele Jahre auch während des Studiums nebenbei tatsächlich noch im Rettungsdienst gewesen.
Sie haben Medizin studiert?
Hab tatsächlich anfangs in Hamburg Medizin studiert, hab dann aber relativ schnell für mich festgestellt, dass das für mich nichts ist. Und hab dann durch einen Bekannten erfahren, dass es eben in der Hamburger Verwaltung die Möglichkeit gibt, auch Public Management zu studieren. Mhm. Das war Dietrich Wersig, den kennen Sie ja wahrscheinlich noch.
Natürlich.
Genau.
Und wo muss man für die sein, die ihn nicht kennen? CDU-Politiker, früher auch mal Sozialsenator in dieser Stadt. Und auch mal Kandidat für das Bürgermeisteramt.
Genau. Richtig, korrekt. Und durch ihn bin ich eigentlich so ein bisschen auf den öffentlichen Dienst gestoßen worden, dass das ein attraktiver, interessanter Arbeitsplatz sein kann. Ja, und dann habe ich 2009 angefangen, Public Management zu studieren und bin so in den öffentlichen Dienst reingerutscht.
Was ist Public Management?
Das war früher der Diplom-Verwaltungswirt.
Okay.
Genau. Einfach.
Und sind dann im Bezirksamt Altona, also sind zum Studium von Wilhelmshaven nach Hamburg gekommen?
Oder ja, vorher gut, schon? Da waren noch zwei, drei kleine Umwege dabei. Ich habe tatsächlich noch ein Betriebspraktikum zwischen Zivildienst und Medizinstudium bei Airbus in Toulouse absolviert. Okay. War ein paar Monate tatsächlich in Toulouse in der Personalabteilung von Airbus Deutschland und dann auch tatsächlich im Qualitätsmanagement bei Airbus. Hab damals ganz spannend die Entwicklung des A380 in Toulouse Lagardère mitmachen können. Mhm. Das war unglaublich interessant. Hab da auch meine Sprachkenntnisse ein bisschen vertiefen können, hab ein bisschen Land und Leute kennenlernen können. Also das hat mich schon geprägt. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, in Hamburg angefangen, Medizin zu studieren und dann kam so eins zum anderen. Genau.
Und dann sind Sie aber gelandet tatsächlich erstmal als im Bezirksamt Altona?
Ja, zuerst war ich in der Hamburger Schulbehörde tätig, tatsächlich, genau. Dort im Personalwesen für Stadtteilschulen. Und danach bin ich dann im Bezirksamt Altona im Dezernat für Soziales, Gesundheit und Jugend gelandet.
Verrückt. Aber die Idee zu sagen, eines Tages werde ich mal Bürgermeister einer Stadt, die gab es noch damals auch noch nicht.
Gar nicht, nein. Ich war zwar immer schon politisch interessiert und auch engagiert, weil ich es immer ganz wichtig finde, dass man eine politische Meinung hat und dass man sich auch, sag ich mal, für ja seine Region, sein Land, seine Interessen engagiert und einsetzt. Insofern war ich da schon immer interessiert, schon zu Schulzeiten. Also ich hatte auch in der Schule, im Gymnasium Politik in der Oberstufe als Leistungskurs. Hatte eine Freundin, deren Vater Bundeslandwirtschaftsminister war.
Oh, wer war das?
Herr Funke.
Ah, tatsächlich?
Karl-Heinz Funke, genau.
Karl-Heinz Funke war mal sozusagen Ihr Schwiegervater ins
Spiel? Nein.
Eine Freundin.
Eine Bekannte.
Interessant.
Genau, ja.
Und sind dann auch wann in die CDU eingetreten? 2004?
Ich bin 2004, als ich nach Hamburg gekommen bin, durch einen Nachbarn an die CDU gekommen.
Das ist interessant, weil wenn man nach Hamburg kommt, kommt man eigentlich zunächst vielleicht gar nicht so sehr auf die Idee, in die CDU reinzutreten, weil es ja eine sehr sozialdemokratisch geprägte Stadt ist. Warum war das bei Ihnen anders?
Also ich muss dazu sagen, mein Elternhaus ist auch immer schon politisch interessiert gewesen. Mein Vater war im Gemeinderat, als ich Kind oder bevor ich auf die Welt gekommen bin und dann so im Kindesalter. Und mein Großvater war schon politisch aktiv.
Und alle in der CDU?
Nee, tatsächlich. Mein Vater für die CDU, mein Großvater für die FDP. Genau, und so insofern schon immer politisches Interesse auch zu Hause gehabt.
Und dann ist, das versteht man auch so ein bisschen, Dietrich Versich, Hamburger CDU, dann haben Sie anscheinend auch Karin Prien kennengelernt,
genau.
Die damals in Hamburg, heute, während wir diesen Podcast aufzeichnen, doch, die wird es noch weiterhin sein, Bundesbildungsministerin, wird ja auch gehandelt als künftige Bundespräsidentin, war damals in Hamburg eine aufstrebende Politikerin, der man auch zugetraut hätte, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Die CDU hat sie aber nie gelassen. Sie ist dann irgendwann Karin Prien nach Schleswig-Holstein gegangen, um da schließlich Bildungsministerin zu werden, und hat sie dann nachgeholt? War das so?
Wir sind tatsächlich zeitgleich.
Ah, zeitgleich, also sie, okay.
Genau, wir kannten uns durch den Wahlkampf von Dietrich Versich, den ich begleitet habe im Wahlkampf, damals als er gegen Olaf Scholz hier in Hamburg kandidiert hat. Da haben wir uns tatsächlich erstmals so richtig kennengelernt. Und sie hat mich dann 2017 mit nach Schleswig-Holstein genommen, genau, und hat mich dann dort als ihren Büroleiter, Stabsbereichsleiter im Bildungsministerium mitgenommen.
Und jetzt kommen wir so ganz allmählich in die Ecke, wo man sagen kann, jetzt bahnt sich das mit dem Bürgermeister an. Wie ging es dann weiter?
Naja, für mich hat sich dann herausgestellt irgendwann, dass für mich tatsächlich das Kommunale eigentlich das Beste und Schönste bisher immer war. Ich war in Altona im Bezirksamt, habe dort auch relativ eng an den Menschen arbeiten dürfen im Bezirksamt, im Dezernat für Soziales, Jugend und Familie und habe einfach gespürt, dass ich praktischer arbeiten möchte, dass ich dichter an den Menschen arbeiten möchte. Und da war mir sozusagen, dass das Bildungsministerium einfach zu weit ab, zu fern. Und so habe ich mich dann irgendwann umorientiert und bin dann zurück in die Kommunalverwaltung gegangen.
Wie haben Sie das Karin Prien erklärt? Weil die wird ja erstmal enttäuscht gewesen sein. Also jetzt habe ich den Stefan mit hier hergeholt und mitgenommen und jetzt will der wieder zurück auf die kommunale Ebene.
Wenn man so ein enges Verhältnis zueinander hat, so ein enges Austauschverhältnis und so gut miteinander dann auch sprechen kann, dann entwickelt sich auch Verständnis dafür.
Okay. Und dann haben Sie was gesucht und sind dann in Pinneberg fündig geworden?
Ja, ich bin dann tatsächlich nachdem ich dann erst in Nordfriesland in einer Amtsverwaltung war tatsächlich.
Wo in Nordfriesland?
Im Amt Nordseetrene.
Okay.
In Mildstedt bei Husum direkt. Eine der größten Amtsverwaltungen mit rund 28 amtsangehörigen Gemeinden. War auch eine ganz tolle Zeit, die mich wirklich auch geprägt hat, weil es da auch so ganz, ganz bodenständige Themen gab und auch Themen, mit denen man so im Alltag in der Verwaltung eigentlich gar nichts zu tun hatte. Also wir hatten zum Beispiel mit einer Warfterhöhung zu tun, auf einer Hallig, also ganz spezielles Bauvorhaben mit unglaublich vielen Vorgaben und Richtlinien, die man einhalten muss, auch im Bereich des Naturschutzes natürlich. Also eine ganz, ganz spannende Zeit. Ja, und dann wurde halt in Pinneberg seinerzeit, 2019 war das dann, erstmalig ein stellvertretender hauptamtlicher Bürgermeister gesucht, erster Stadtrat. Und ich bin dann von der CDU-Fraktion dort und auch den Grünen und Unabhängigen, aber auch der FDP gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe mich dann dort vorgestellt und ja, Ende vom Lied war, dass ich dann dort mit einer großen Mehrheit gewählt worden bin.
Und das war dann sozusagen der vorletzte Schritt, bevor Sie dann Bürgermeister. War dann aber auch bei Ihnen, als Sie da hingegangen sind, die Idee, eines Tages möchte ich selber mal Bürgermeister einer Stadt sein? Gab es die schon? Oder vielleicht auch Bürgermeister von Pinneberg? Oder gibt es ja viele Gemeinden, die viele Kolleginnen und Kollegen, die Sie kennen, die sind demnächst in diesem Podcast Bürgermeister von Elmshorn, Bürgermeisterin von Norderstedt. Gab es damals schon die Idee? War das denn ja relativ schnell passiert?
Na, die Idee gab es tatsächlich nicht, weil ich mich immer sehr wohl gefühlt habe im Bereich der Kernverwaltung. Mhm. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich schon in der Zeit in Pinneberg natürlich das Interesse daran entwickelt hat, auch selbst mal Verantwortung übernehmen zu dürfen. Selbst an erster Stelle stehen zu dürfen. Und insofern, das Interesse ist auf jeden Fall gewachsen, aber ich hatte das nie in irgendeiner Weise vor oder geplant gehabt.
Wie sind Sie dann auf Kaltenkirchen aufmerksam geworden, also auf die Stelle des Bürgermeisters?
Das war auch eher mehr so ein Zufall. Ich war zu dem Zeitpunkt, als tatsächlich mein Vorgänger in Kaltenkirchen, Hanno Krause, quasi der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, dass er dann doch nicht nochmal antreten wird zu seiner zum Bürgermeisteramt, war ich gerade in Frankfurt auf der 115er Mitgliederversammlung. Mhm. Und
was ist 115er?
Das ist der 115-Verbund, die Hotline, ja, der Verwaltung.
Ach so, okay, genau. Sorry. Hm? Nee, hätte auch sein können, die 115 größten irgendwas Städte oder so.
Tollsten, nee, Städte.
Gut, da wäre Pinneberg doch vielleicht dabei.
Ja, und Kaltenkirchen auf jeden Fall auch. Nein, und dann rief mich Ole Plambeck an, das ist der zuständige Wahlkreisabgeordnete der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, eben für den Kreis Segeberg. Wir kannten uns schon aus Zeiten in Kiel, hatten da schon viel Kontakt miteinander und haben uns da auch schon kennen und schätzen gelernt. Ja, und dann telefonierten wir und dann sagte er so, du, pass mal auf, wir suchen für Bad Bramstedt und Kaltenkirchen noch einen Bürgermeister und hast du nicht Lust, sag ich mal, zu kandidieren? Und dann habe ich nicht lange überlegen müssen und habe gesagt, doch, kann ich mir vorstellen, hätte ich durchaus Interesse dran und habe dann aber auch gleich gesagt, wenn, dann Kaltenkirchen.
Mhm. Warum Kaltenkirchen?
Weil Kaltenkirchen für mich einfach unglaublich viel Potenzial hat. Sei das von der Infrastruktur, sei das von dem, was Kaltenkirchen zu bieten hat. Wir haben ja gerade eben im Vorgespräch schon kurz über die Besonderheiten gesprochen, wie die Holstentherme.
Kommen wir auch gleich noch dazu, genau.
Genau, aber eben unglaublich viel Potenzial und man muss auch dazu sagen, die Politik hat in Kaltenkirchen echt tollen Job gemacht, auch mit meinem Vorgänger zusammen, hat Kaltenkirchen wirklich ganz grundsolide aufgestellt, haushaltspolitisch, aber auch wirtschaftlich, von der Infrastruktur gut aufgestellt, besser als manche andere Kommune, wird wahrscheinlich jeder Bürgermeister von seiner
Kommune. Naja, aber Sie können von sich sagen, Sie haben das vergangene Jahr, verbessern Sie sich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, mit einem Überschuss von 800.000 Euro abgeschlossen. Das würde man Friedrich Merz wünschen.
Also wir haben das für dieses Jahr geplant.
Geplant, so rum?
Genau, okay. Aber wir haben die letzten Jahre tatsächlich immer mit einem Jahresüberschuss von zwischen 5 und 10 Millionen abgeschlossen.
Okay. Also noch viel besser, okay.
Waren wir noch viel besser als die Planung. Und das macht Kaltenkirchen tatsächlich aus. Und ich habe ja auch schon im Interview mit dem Abendblatt gesagt, wir sind so ein bisschen das gallische Dorf. Und das meine ich auch wirklich ganz liebenswürdig, weil wir besonders sind.
War das ein Grund, haben Sie gesagt, es ist ein Grund, weil natürlich dann als Bürgermeister hat man es leicht?
Nee, nicht, weil man es leicht hat, aber weil man als Gemeinde, als Stadt gemeinsam mit der Politik was gestalten kann mit den Menschen. Nicht, weil man es dann leicht hat. Leicht habe ich es nicht oder leicht haben wir es insgesamt nicht, weil trotzdem haben wir unterschiedlichste Interessen, wir haben unterschiedlichste politische Gemengelagen. Also insofern, wir haben genauso wie jede andere Stadt auch die politischen Herausforderungen in der Gesellschaft, teils auch Frustration gegenüber Politik. Also mit diesen Herausforderungen haben wir auch zu tun, aber man kann in Kaltenkirchen gestalten und deswegen habe ich gesagt, das ist ein Ort, eine Stadt, wo ich gerne mich einbringen möchte.
Weil wir kommen, wie gesagt, wir kommen gleich zu Kaltenkirchen, die ja viele sozusagen als Durchgangsstation auf dem Weg Richtung Norden entleben oder eben, weil sie die Holstentherme besuchen, aber wir kommen gleich dazu. Dieses Amt des Bürgermeisters, das wollen wir versuchen, auch in diesem Podcast so ein bisschen rauszuarbeiten, da würde ich mir immer vorstellen, das ist eines der schönsten Ämter, was man haben kann, wenn man den Ort mag, für den man das tut. Ist das so? Oder geht es, oder was ist dann mit all den Bürgermeistern, die sagen, oh, wir werden so angefeindet und wir erleben so viel Respektlosigkeit, wir erleben so viel Hass auch im Netz und so. Sind das so Dinge, wo Sie sagen, ja, das mag bei anderen sein, bei mir ist es nicht so?
Also die erste Frage würde ich mit 100% Ja beantworten. Es ist eins der schönsten Ämter, das man, glaube ich, ausüben kann. Und gerade wenn man die Stadt mag und auch die Stadt einen selbst mag. Mhm. Und damit komme ich, glaube ich, zur zweiten Frage. Toi, toi, toi. Also bisher sind mir solche Anfeindungen bisher nicht begegnet. Also insofern bin ich da auch ganz dankbar drüber. Ich pflege aber auch einen guten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern und versuche auf allen möglichen Kanälen mit Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu kommen, in den Dialog zu kommen, Sorgen und Nöte auch tatsächlich aufzunehmen. Sei das in der Instagram-Online-Sprechstunde, in der Bürgersprechstunde, auf dem Wochenmarkt, im Rathaus, bei den Beteiligungsformaten, die wir anbieten. Und das ist auch so ein Kernthema, was, sag ich mal, ich für meine Amtszeit auch wirklich als besonderen Fokus gesehen habe, tatsächlich Bürger auch aktiv mit in Entscheidungen einzubinden. Und toi, 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 also bisher habe ich Anfeindungen so noch nicht erlebt. Was aber nicht heißt, dass es die auch gibt. Also ich weiß das durch meine Tätigkeit in Pinneberg. Dort gab es schon Anfeindungen gegenüber meiner damaligen Chefin. Das geht einem, glaube ich, auch dann ganz schön nah. Und das weiß ich auch aus Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich teils arge Bedrohungen erleben müssen. Und das, finde ich, gehört sich in einer demokratischen Gesellschaft einfach schlichtweg nicht.
Natürlich nicht. Ich frage mich aber auch, ob Sie als jemand, von dem man ja weiß, der ist in der CDU, Sie haben jetzt gesagt, wenn ich jetzt Bürgermeister bin, dann lasse ich alles andere ruhen, mache das nicht, bleibe in der CDU. Das ist aber sozusagen Ihr einziges Zugeständnis gerade zur Partei. Und dann trotzdem, da kommen die Leute und sagen, Bürgermeister, was macht denn dein Kanzler da in Berlin? Erzählt uns erst, dass wir die Schuldenbremse nicht lösen müssen, dass wir keine neuen Schulden machen müssen, sondern dass wir immer sparen müssen, dass der Staat lernen muss, dass man mit das Geld vernünftig ausgibt. Und das zeigt ja auch in Kaltenkirchen. Kriegen Sie sowas nicht wiedergespiegelt?
Das kriegt man wiedergespiegelt, aber ich bin dann auch ganz offen und ehrlich und sage dann auch meine persönliche Meinung dazu. Sage ich Ihnen gleich, ja. Aber erstmal ist es für mich wichtig zu betonen, dass eine Zugehörigkeit oder auch eine Identifikation mit einer Partei ja auch bedeutet, gewisse Werte zu leben. Mhm. Und das war damals auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich entscheide mich irgendwo für eine Partei. Häufig hört man ja, Parteien sind sich inhaltlich, sag ich mal, in den Kernthemen gar nicht so sehr weit auseinander. Das hören die Parteien selbst vielleicht gar nicht so gerne, weil sie sich immer gerne differenzieren wollen, aber die demokratischen Parteien sind sich inhaltlich meistens relativ eng beieinander. Trotzdem haben ja verschiedene Parteien unterschiedliche Werte auch, die sie inhaltlich vertreten. Und das war damals für mich der Grund, in die Christlich-Demokratische Union Deutschlands einzutreten, eben in die CDU, weil das die Partei war, die größten Schnittmengen innerhalb der Werte für mich hatte. Meine persönliche Meinung ist, man darf durchaus auch kritisch gegenüber der Politik sein. Und auch ich habe das durchaus kritisch gesehen, dass, sag ich mal, man vor der Wahl gesagt hat, jetzt wir wollen die Schuldenbremse nicht lockern und wir treten eher für eine Stärkung ein und keine Neukreditaufnahme. Und dann kurz nach der Wahl passierte es dann. Und ich finde, das muss man dann aber auch differenzieren. Man muss dann schon ganz klar gucken, wofür wird das Geld dann benötigt, wofür wird das Geld ausgegeben. Und da bin ich dann schon der Meinung, dass es richtig war, das Sondervermögen, im Übrigen ein total blöder Begriff, weil es ist ja kein Vermögen, sondern es sind Schulden.
Sag ich immer gern, versucht aber den Kindern mal zu erklären, was ein Sondervermögen ist, dass es nicht klingt so wunderbar, ist es aber nicht.
Ja. Ja, okay. Tatsächlich nicht. Und aber ich fand es richtig, dass es, dass die Schuldenbremse gelockert worden ist und man diese Neuverschuldung für eben Sicherheit, für Infrastruktur dann auch auf sich genommen
hat. Aber sind Sie nicht auch also als Wähler, als Bürger, und als Bürgermeister genervt, dass man das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht voran. Diese Regierung ist schon ein Jahr im Amt. Es ist eine Regierung, von der man ja gehofft hatte, selbst wenn man sie nicht gewählt hatte. Bitte, es muss besser werden als mit der Ampel. Und man hat das Gefühl, es wird nicht besser und die Umfragen sind auch überhaupt nicht besser. Also Friedrich Merz hat jetzt nach einem Jahr schlechtere Werte als Olaf Scholz nach 3 Jahren und das hätte er, glaube ich, selber nicht für möglich gehalten. Sind Sie da nicht auch, wenn Sie so agieren und regieren würden in Kaltenkirchen, wären Sie dann mit sicherlich nicht zufrieden?
Absolut nicht, das tue ich aber nicht.
Ja.
So. Und ich versuche den Menschen auch immer ganz klar die Wahrheit zu sagen und ganz klar zu sagen, wie es ist und nicht irgendetwas vorzugaukeln oder irgendetwas vielleicht möglicherweise schön zu reden. So, und da bin ich ganz norddeutsch und ganz, ganz klar. Ich bin aber nicht genervt, weil ich weiß, wie schwierig manchmal politische Prozesse sein können. Und das gehört zur Politik dazu. Es gehört zur Politik immer auch dazu, Kompromisse einzugehen. Und deswegen war mir klar, dass die CDU niemals CDU pur nach der Wahl anbieten wird können, sondern immer auf Kompromisse wird eingehen müssen. Insofern war mir das eigentlich vor der Wahl schon klar, dass das so kommen wird. Ich kann mitunter durchaus nachvollziehen, dass einige Wählerinnen und Wähler enttäuscht sind. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gehört das zu einem politischen Prozess dazu, dass man Kompromisse eingeht, dass man miteinander nach der besten Lösung ringt, dass man diskutiert. Was ich schlecht finde, ist, dass wir nach so kurzer Zeit schon beginnen, eine Regierung, und das habe ich im Übrigen auch damals bei der Ampelregierung schlecht gefunden, dass man immer sofort nach dem Haar in der Suppe sucht, dass man immer sofort versucht, etwas schlecht zu reden, anstatt auf die guten Dinge zu gucken, auf das zu gucken, was gut läuft.
Das ist ja interessanterweise, ich war neulich zusammen mit einem engen Vertrauten von Friedrich Merz, der dann auch die ganze Zeit nur sagte, ja, es gibt so viele gute Sachen, es sieht nur keiner mehr in Deutschland. Also ist einfach die Wahrnehmung verzerrt?
Zum Stück, glaube ich, ist das so, zum Teil, ja. Also wir erleben das, sage ich mal, in unserer eigenen Pressearbeit auf lokaler, auf kommunaler Ebene ähnlich. Mir hat mal eine Journalistin kürzlich gesagt, als ich sie fragte, warum berichtet ihr denn eigentlich nicht mal über die guten Dinge im Leben, über die guten Sachen, die wir in Kaltenkirchen schaffen? Wir haben zum Beispiel den offenen Ganztag an Grundschulen tatsächlich ab dem 1.8. diesen Jahres für alle 4 Jahrgänge, obwohl es nicht verpflichtend ist, ne? Obwohl wir das aus eigenen Mitteln bestreiten, gemacht.
Gibt es auch kaum in Schleswig-Holstein, muss man sagen. Gibt es
kaum, da sind wir Vorreiter, genau. Mhm. Und nehmen dafür auch wirklich viel Geld in die Hand, aber machen das auch gerne, weil uns das ein Anliegen ist. Und darüber wurde bisher noch gar nicht berichtet. Und da habe ich sie gefragt, warum ist das denn so? Und da sagte sie mir, ich zitiere sie jetzt mal, ohne zu nennen, wer es ist, sagte sie, naja, sie hätte die Ansage von ihrer Redaktion, bauen, fressen und Skandale. Also wenn irgendwo ein Restaurant eröffnet wird, es Skandale gibt oder irgendwo ein großes Neubauvorhaben ist, wo es kritisch sein könnte. Das wird dann
Was sie damit meint, und das ist da sind wir schon in Diskussion, die wir super gerne, ja, dafür ist es ja da, auch führen können, ist, dass wir ja jetzt als Medienleute sehen können, was lesen die Leute. Und da würde ich jetzt sagen, bauen, also alle Immobilienthemen sind total relevant, weil die Leute eben gucken, auch in Kaltenkirchen, wo gibt's ein Neubaugebiet, wo kann ich günstig wohnen, möglichst nah an Hamburg dran. Das andere ist, ja, fressen. Ich würde sagen, also tatsächlich funktionieren Restauranteröffnungen sehr, also Restauranteröffnung, Restaurantschließung, alles, was so den Handel, Gastronomie im eigenen Umfeld interessiert die Leute sehr gut. Bei Skandale, das kann mal so, das kann mal so. Es gibt je nachdem, Skandale, ne? Also da funktioniert vielleicht im Zweifel besser interessanterweise eine Kritik von Theaterstück oder Konzertkritik. Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Was machen wir als Medienmacher? Wir gucken heute, was interessiert die Leserinnen und Leser, und versuchen dann davon natürlich möglichst viel zu liefern, weil wir ja sonst wie ein Restaurant wären, das andauernd Speisen anbieten würde, die Leute nicht bestellen. Sagen Sie, das ist der falsche Weg? Oder das ist ein Weg, den Sie aus irgendeinem Grund für gefährlich halten?
Nein, das kritisiere ich gar nicht mal so sehr, aber ich finde, das eine tun und das andere nicht lassen wäre der richtige Weg. Also ein richtiges Klar. Mittelmaß wieder zu finden. Und das ist momentan in meinen Augen ein bisschen in die Schieflage geraten.
Da haben Sie recht, und da gucken wir aber auch und gucken uns auch die politische Berichterstattung an und stellen dann fest, es ist ja teilweise wirklich erschütternd, dass man dann einen Text schreibt, ein Reporter ist irgendwo, schreibt einen Text, hört eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo zu, schreibt einen Text eine Stunde oder zwei Stunden, dann wird das Ganze fein gemacht, für öffentlich gelesen, also 5-6 Stunden sitzt man da dran, und dann lesen das 20-25 Leute.
Ich habe da Verständnis für.
Nee, was ich mich frage ist, unser Interesse wäre auch, wie können wir das ändern? Warum ist das Interesse? Und da reden wir jetzt, das betrifft jetzt nicht nur Kaltenkirchen, das ist in Hamburg genau dasselbe. Warum ist das Interesse an vielen politischen Zusammenhängen, an vielen politischen Themen so gering geworden? Und selbst, also wir ändern auch nichts dadurch, wenn wir immer wieder machen würden, das Interesse würde dadurch nicht größer werden. Das ist ja das Verrückte.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Menschen sich abgehangen fühlen, dass sie sich nicht mehr richtig gehört fühlen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir in Kaltenkirchen teils eben anders beobachten, dass sich Menschen eben doch sehr wohl durch die Fraktionen in der Stadtvertretung, aber auch durch den Bürgermeister abgeholt fühlen, dass sie sich gesehen und gehört fühlen. Gerade eben dadurch, dass wir so nah versuchen, am Bürger dran zu sein. Also die Parteien halten regelmäßig Infostände ab, wo sie auch mal auf neue Ideen kommen, wo sie auch mit anderen Formaten sozusagen die Bürger abholen. Ich sagte schon, wir machen als Stadtverwaltung unglaublich viel Bürgerbeteiligungsformate. Wir haben im Rahmen der Innenstadtsanierung mehrere diverse Bürgerbeteiligungsformate gemacht. Das nächste kommt jetzt am Tag der Städtebauförderung. Dann haben wir im Rahmen der gesamten Kälte-Wärmeplanung, Klimaschutzplanung, Hitzeaktionsplanung, dort machen wir Bürgerbeteiligungsformate, wo wir wirklich die Ideen der Bürger aufnehmen und die dann auch versuchen umzusetzen. Ganz praktisch, ganz konkret. Und ich glaube, das vermissen die Leute vielerorts. Und dann ist es natürlich auch eine Schwierigkeit, dass auf Bundes- und auf Landesebene auch zu transportieren. und da auch dann umzusetzen. Da entfernt sich das natürlich immer mehr vom Bürger und deswegen kann ich es schon gewisserweise nachvollziehen, dass sich Bürger abgehangen fühlen.
Ja, aber andererseits, Sie haben es gerade gesagt, und zum Beispiel ein Thema mit der Energieversorgung. Wir merken jetzt ein großes Interesse an allen Themen, wo wir uns um das Thema Wärmepumpe oder Gebäudedämmung, also Energiepolitik im weitesten Sinne, kümmern. Und schon seit langem. Aber was Sie beschreiben, dieses Abgehängte, das müsste denn ja eine Entwicklung der letzten 2, 3, 4 Jahre sein. Wir können es ja ein bisschen länger nachvollziehen. Und das Interesse an politischen Themen ist viel geringer, als wir das immer gedacht haben. Wir konnten es ja früher nicht messen. Also nehmen wir noch ein anderes Beispiel, was das ganz plastisch macht, wo man sagt, warum ist das so? Ein Text über den Hamburger Sportverein hat im Hamburger Abendblatt und auch in der Hamburger Morgenpost etwa 10 bis 15 Mal so viele Leser wie ein Text über den FC St. Pauli. Beides Mannschaften in der ersten Bundesliga, beides Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen und so weiter und so weiter. Also, und die Frage ist dann, es ändert sich ja nichts, wir könnten jetzt 10-mal so viele Texte über den FC St. Pauli machen, die Zahl der Leser würde aber dadurch nicht steigen, verstehen Sie? Und da frage ich mich...
Fände ich jetzt aber auch nicht schlimm.
Nee, sehen Sie. Und da frage ich mich aber irgendwie, das kann ja auch sein, dass man eigentlich zwar immer meckert über Politik, wenn man es tut, aber wenn das Interesse dann gar nicht so da ist, dass dann doch vielleicht eine Zufriedenheit in vielen Bereichen ist und man denkt, ach, mach doch. Oder man hat sich so abgewandt, dass es einen gar nicht mehr interessiert. Aber das würde ich nicht sagen, weil wenn man sich ab, die sich wirklich ärgern, die im Zweifel radikalisieren die sich oder machen andere Dinge, aber die schweigen ja nicht mehr.
Ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, das Ganze zu erklären, das denke ich auch. Und insofern wird es da keinen Königsweg geben, aber ich finde trotzdem, dass man eben die Menschen nicht außer Acht lassen darf.
Man muss
den Fokus voll auf das legen, was die Menschen bewegt. Und ich kann nur meinen Beitrag als Bürgermeister leisten.
Aber das wollte ich damit erzählen. Genau das tun wir ja. Wir gucken ja genau, was die Menschen interessiert.
Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn die Menschen gar nichts anderes mehr angeboten bekommen als das, was sie
kriegen sie natürlich trotzdem,
vermeintlich genau. interessiert, ja, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß oder in dem Umfang, dann finde ich es auch schwierig. Und manchmal ist es ja so, manchmal überfliegt man, sag ich mal, Schlagzeilen und ich weiß nicht, ob sie das auswerten können.
Natürlich.
Dachte ich mir. Aber auch das ist ja manchmal tatsächlich, dann liest man nur die Schlagzeilen oder vielleicht auch den Header noch und dann geht man schon zum nächsten. Also so wie bei TikTok, dass ich einfach Videos überspringe.
Das ist genau, das ist das nächste Problem, finde ich. Das erlebe ich auch ganz oft, auch wo man denkt mit Leuten, so mit belesenen, vermeintlich gut informierten Leuten, dass du feststellst, die haben nur die Überschriften gelesen. Und dann habe ich neulich mal zu einem gesagt, das ist so, als wenn du in ein Theaterstück gehst, dir die ersten 2 Minuten anguckst und danach sagst, war blöd oder war nicht so. Aber es ist, und dann bleiben Überschriften und bleiben kleine einzelne Informationen heften, aber natürlich das Gesamte, das Interesse, sich für die Komplexität dieser Zeit zu interessieren, das stelle ich fest, ist gering.
Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, also ich bin da sicherlich nicht derjenige, der da wissenschaftlich irgendwas zu beitragen kann, aber so aus meiner eigenen Erfahrung ist es, glaube ich, so, dass viele Jugendliche, aber ja auch schon mehrere Generationen jetzt mittlerweile mit sozialen Medien aufgewachsen sind, wo genau das ja eigentlich trainiert wird vom Algorithmus und von der Software, dass ich eben möglichst schnell weiter swipe und möglichst viele, sag ich mal, Inhalte nur oberflächlich ankratze. Und wenn ich das natürlich verinnerliche, dann überträgt sich das auch auf andere Medien möglicherweise.
Ja, oder es ist natürlich das gesamte Mediennutzungsverhalten anderes. Meine These ist, dass wir in 5 Jahren über die Form des Textes zwar immer noch reden, aber das merken Sie wahrscheinlich in Ihrer, da hat gesagt, das ist der KI-Bürgermeister, das ist aber, glaube ich, nicht gemeint, Sie nutzen auch viel KI, wunderbar, aber gemeint ist, dass Sie jemand sind, der genau so kommuniziert, wie in den sozialen Medien halt kommuniziert werden muss, das heißt vor allen Dingen über Video und Audio.
Wir versuchen das, ja. Ich knie mich da wirklich tief rein und das ist halt eben auch tatsächlich eins der Markenzeichen, dass ich eben sehr präsent in den sozialen Medien bin und das auch sehr persönlich. Also ich kommentiere viel, ich diskutiere viel mit den Bürgern auch über die sozialen Medien und versuche eben tatsächlich auch die Menschen darüber abzuholen, da wo sie sind.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie dann die klassischen Medien, ich will sie gar nicht so nennen, aber wie wichtig sind die dann für Sie noch?
genauso wichtig.
Okay.
Weil das eine ist das, was wir sozusagen reingeben können und das ist dann eben auch nicht journalistisch aufbereitet, sondern das ist dann wirklich eine Meinung, unsere Meinung. Und genauso finde ich es aber auch wichtig, dass der klassische Journalismus, also die Printmedien, aber auch das Radio, Fernsehen weiterhin erhalten bleibt, weil das ist wirklich qualitativ hochwertiger Journalismus, den es auch braucht, um bestimmte Dinge auch einordnen, bewerten und auch kommentieren zu können.
Wichtigste Plattform für Sie, Instagram?
Bitte?
Instagram, wichtigste Plattform?
Instagram, genau, nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Facebook, TikTok habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt oder bewusst ausgeklammert, weil ich eben tatsächlich da schon kritisch der ganzen Organisation gegenüberstehe und auch nicht so gut finde, was dort im Hintergrund, sag ich mal, mit dem Algorithmus, mit dem Datenabsaugen von chinesischer Seite aus passiert. Von daher habe ich das bewusst bisher gemieden, aber ich denke irgendwann, ja, dann wie gesagt, über YouTube-Videos, genau.
Genau. Wir sind schon, haben schon fast zwei Drittel der Zeit rum. Wir müssen noch über Kaltenkirchen sprechen. Mein lieber Kollege Oliver Wunder hat da, wie jeder Kollege aus unseren Regionalredaktionen, etwas vorbereitet. Das hören wir uns mal kurz an. Und dann über Kaki haben wir schon gesprochen. Und dann sprechen wir mal über Kaltenkirchen, ob er da eine ganz gute Einschätzung hatte.
Ich bin gespannt.
Wer aus Hamburg kommt, kennt Kaltenkirchen vielleicht von der beliebten Holstentherme. Doch Kaki, wie die rund 24.000 Einwohnerinnen und Einwohner ihre Stadt nennen, ist viel mehr als nur ein Ausflugsziel. Im Kreis Segeberg an der A7 gelegen, entwickelt sich Kaltenkirchen zu einem aufstrebenden Wohnort. Die Anbindung ist top per A7 und AKN. Ab Dezember 2028 fährt sogar die S5 ab dem Hamburger Hauptbahnhof nach Kaki. Schon in den 60er Jahren gab es große Pläne. Ein Großflughafen sollte hier den Hamburger Airport ersetzen. Visionen gab es also schon immer. Seit Anfang 2024 führt Bürgermeister Stefan Bohlen die Stadt. Er erklärt seine Arbeit fleißig auf Instagram und Facebook. Gerne unter dem augenzwinkernden Namen Bohlen sowie Dieter. Na, da klingelt es doch. Kaltenkirchen blickt entschlossen in die Zukunft. Bis 2040 soll die Wärmeversorgung klimaneutral sein. Der Plan dazu ist schon verabschiedet. Und finanziell steht Kaki super da. Für 2026 wird ein Haushaltsplus von 800.000 Euro erwartet. Dank kontinuierlicher Investitionen und einem krisenfesten Branchenmix. Das größte Projekt? Die Innenstadt wird für 20 Millionen Euro saniert. Das Zentrum soll grüner, lebenswerter und klimaresilient werden. Kaltenkirchen ist eben nicht nur eine weitere A7-Abfahrt, sondern eine Stadt, die mit S-Bahn-Anschluss und Innenstadtsanierung auf sich aufmerksam macht.
Da sind Sie aber, das klingt gut. Und Kaki haben wir gesprochen. Und trotzdem habe ich im Vorfeld, habe ich in der Redaktion, frage ich immer eine Redaktion, was fällt dir zu Kaltenkirchen ein? Und da ist mir als jemand, der in der unmittelbaren Nähe wohnt, zum Beispiel klar geworden, mir fällt unglaublich viel zu Kaltenkirchen ein. Dodenhof, XXL, Lutz, irgendwie Holsten, Therme.
Erster Ikea, Schleswig-Holstein.
So, alles Mögliche. Die Innenstadt, ich habe kein Bild von der Innenstadt. Und ich habe, Kaltenkirchen wäre für mich als Wohnort, ich habe immer gedacht, nee, Kaltenkirchen, nee, das ist sozusagen so eine Art, ich will nicht sagen Silicon Valley im Umkreis von Hamburg, aber da gehen die ganzen Firmen hin, da kriegen sie gute Bedingungen, da sind die großen Firmen, da wird richtig viel Gewerbesteuereinnahmen gemacht. Ist eine falsche Einschätzung von mir? Also ist Kaltenkirchen auch eine wachsende Stadt?
Ich glaube, das ist genau der Trugschluss, den es für viele hat. Ich hätte gerade eben im Übrigen den Beitrag von Oliver Wunder noch ergänzt, um den Halbsatz, und Kaltenkirchen lädt auch zum Bleiben ein. Und letztendlich genau das ist es ja, was wir mit der Innenstadtsanierung auch erreichen wollen, nämlich die Attraktivierung unserer Innenstadt, um sie wieder attraktiver zum Bleiben auch zu machen, zum Einkaufen, zum, sag ich mal, auch Genießen von gastronomischen Spezialitäten bei uns in den Restaurants. Das ist ja genau der Grund, warum wir sagen, da müssen wir ran. Weil tatsächlich, und das ist so ein bisschen in dem Beitrag ja auch rübergekommen, Kaltenkirchen hat natürlich mit einer Herausforderung zu kämpfen, sag ich mal, die Innenstadt hat damit zu kämpfen, dass wir eben einen starken Dodenhof haben. XXL Lutz, über den wir sehr dankbar sind, dass er da ist, weil er für die Region viel bringt.
Übrigens wirklich, muss man mal sagen, sensationell. Also macht absolut Spaß, da einzukaufen.
Ja. Total. Und ist auch ein Partner, der sich auch sehr sozial in der Innenstadt, also in der Stadtgesellschaft engagiert. Also auch das, da sind wir sehr dankbar für. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Olandpark, der auch überregional sehr bekannt ist, mit Angel Moritz, mit Famila, und natürlich auch viele Menschen zieht. Aber es zieht natürlich dann die Menschen in die, sag ich mal, Zentren außerhalb der Innenstadt, und die Innenstadt gerät immer so ein bisschen ins Hintertreffen. Und genau das wollen wir eben für die Menschen in Kaltenkirchen, für die Menschen aus Kaltenkirchen ändern, indem wir die Stadt eben zum Verweilen umgestalten und eben attraktivieren und da auch es möglich machen, dass dort tolle Feste gefeiert werden können, wie wir sie ja mittlerweile auch schon seit Jahren feiern. Also wir haben ein tolles Stadtfest, wir hatten letztes Jahr ein Maifest, wir hatten ein Weinfest, was jetzt in der Planung ist. Wir haben seit rund anderthalb Jahren haben wir einen tollen Weihnachtsmarkt über viele Wochen hinweg. Also es gibt ganz, ganz viel Tolles in der Innenstadt zu erleben. Man muss sich nur drauf einlassen. Wir haben auch eine super Stadtbücherei, die jetzt auch seit kurzem zur Open Library geworden ist. Also wir haben unglaublich viele tolle Angebote. Von denen wissen nur leider immer viele wenig.
Das ändern wir vielleicht auch mit diesem Podcast. Und entscheidend ist ja auch immer die Anbindung an Hamburg. Der Bürgermeister von Elmshorn hat das immer erzählt, dass die Hamburger halt nicht wissen, dass es vom Dammtorbahnhof in Hamburg, nächste Station Elmshorn, schnellste Verbindung 20 Minuten ist. Wie ist es bei Kaltenkirchen?
Ja, momentan dauert das mit der AKN natürlich noch ein bisschen länger.
Aber nämlich wie lang?
Boah, so rund 40 Minuten brauchen sie schon.
Ja. Aber in zwei Jahren ändert sich das.
Da wird es schneller werden. Dann wird man knapp über eine halbe Stunde dann noch brauchen. Aber trotzdem, es ist ja, sag ich mal, kein Vergleich. Also wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich deutlich länger. Und es ist deutlich bequemer.
Wie schaffen Sie es, Menschen nach Kaltenkirchen zu ziehen? Weil Sie halt Pinneberg ist deutlich größer, doppelt so groß ungefähr.
Ja, nicht ganz.
So. Hat natürlich den großen Vorteil, 15 Minuten gefühlt von Hamburg, so, also eigentlich an der Hamburger Stadtgrenze, eigentlich ein Teil von Hamburg. Wie schaffen Sie es, Menschen nach Kaltenkirchen zu ziehen? Nur weil die da arbeiten? Viele Arbeitsplätze?
Also das ist sicherlich ein Faktor. Also Arbeit, jeder weiß, wenn ich in Arbeit bin, dann ist das, sag ich mal, schon mal ein Grundpfeiler. Mhm. Aber letztendlich sind es attraktive Rahmenbedingungen. Sie haben eine verlässliche Kinderbetreuung. Wir haben in diesem Jahr es erstmalig so, dass wir vollkommen ausreichend Kinderplätze haben. Das lag auch daran, dass wir immer kontinuierlich Kitas nachgebaut haben, Kitas saniert haben. Also die verlässliche Kinderbetreuung. Dann attraktives Wohnen. Wir sind eine unglaublich grüne Stadt. Wir sind zweitjüngste Stadt Schleswig-Holsteins.
Ah, ist das so?
Das ist so, genau.
Wer ist denn jüngste?
Kiel.
Ah, tatsächlich.
Genau,
okay. Wegen der Studenten.
Als Hochschulstandort, ja. Genau, richtig. Also eine Uni wäre
zweitjüngste Stadt,
krass. Auch mal schön. Ja. Ja. Genau, aber das zeichnet uns halt auch aus. Und wir haben immer schon großen Fokus auf Sportanlagen gelegt. Sehr gute Sportanlagen. Wir haben unglaublich einen großen Faktor auf Kinderspielplätze gelegt. Wir haben, glaube ich, im ganzen Kreis Segeberg die schönsten Kinderspielplätze, die auch thematisch eingesortiert sind. Genau. Also wir haben immer einen großen Wert auf den Nachwuchs gelegt und ich glaube, das ist für viele Menschen, für viele Eltern dann auch ein wesentlicher Faktor, sich in Kaltenkirchen niederzulassen.
Und dann, das ist jetzt schon so oft angesprochen worden, ich frage mich das, welche Rolle spielen die Holstentherme? Wahrscheinlich aktuell das bekannteste an Kaltenkirchen? Nicht schlimm?
Nö, im Gegenteil. Also das ist ja unser Aushängeschild. Ja. Man kann es ja auch, wenn man die Autobahn A7 Richtung Norden fährt, dann wird man ja auch als erstes auf diesen Hinweisgeber aufmerksam. Da freuen wir uns drüber, da sind wir stolz drauf. Und die Holstentherme entwickelt sich ja auch unglaublich weiter. Wir haben jetzt kürzlich das Ganze zu einem Ressort ausgebaut. Ich glaube, ich bin der erste Bürgermeister in ganz Deutschland, der auch einen Hotelbetrieb mit in den städtischen Betrieben
hat. Das ist dieses Hotel The Great North?
Richtig,
das genau. Früher, muss man sagen, da hat man immer dieses Hotel gesehen und gedacht, was soll das? Und das war auch keine Erfolgsgeschichte früher, kann man das sagen?
Nee, muss man so sagen. Und es gab ja auch den einen oder anderen Skandal um das Hotel. Da will ich auch gar nicht im Näheren drauf eingehen. Damals gehört es ja nicht der Stadt, den städtischen Betrieben. Aber die städtischen Betriebe haben unglaublich viel Geld investiert und haben es von Grund auf saniert, haben ein ganz neues Konzept draufgelegt. Wir haben einen ganz tollen Küchenchef hier aus dem Atlantik-Hotel in Hamburg gewinnen können. Also auch der hat den Weg nach Kaltenkirchen gefunden, betreibt dort mit dem The Flowers Restaurant im The Great North unglaublich tolle Gastronomie. Man kann mittlerweile sich im Hotel trauen lassen, auch durch den Bürgermeister, wenn man das möchte. Und wir versuchen eben tatsächlich so ein Gesamtpaket hinzubekommen. Und die Holstentherme selbst spricht, glaube ich, für sich. Hat auch vor kurzem für über 12 Millionen eine Erweiterung gebaut. Also insofern, das ist schon ein Aushängeschild. Und da sind wir stolz
drauf. Und das Hotel gehört immer noch der Stadt?
Den städtischen Betrieben,
ja. Okay. Also letztendlich über diese Beteiligung gehört es, ist es ein öffentliches Unternehmen.
Zu 100%.
Und funktioniert aber tatsächlich jetzt, weil die Leute da hinkommen und da einen Wellnessurlaub machen, Wellnesswochenende.
Richtig, läuft gut an. Also man muss ja sagen, wir sind ja gerade noch ganz frisch am Start. 1.8. letzten Jahres gestartet. Also da sprechen Hoteliers immer noch von der Warmlaufphase, muss man sagen.
Aber haben denn nicht in der Stadt auch welche gesagt, Bürgermeister, habt ihr sie noch alle ein Hotel? Also Die öffentliche Hand betreibt viele Unternehmen, aber so viele Hotels in öffentlicher Hand gibt es nicht.
Nee, genau. Also da gab es sicherlich, ganz sicher gab es den ein oder anderen Kritiker. Aber da ist der Aufsichtsrat immer sehr stringent gewesen und hat gesagt, nein, das müssen wir. Das ist unser Aushängeschild und wir wollen, dass das sozusagen ein Erfolgsrezept wird oder ein Erfolgsmodell wird. Und da hat unser Aufsichtsratsvorsitzender auch immer sehr stark für gekämpft, Kurt Barkowski. Insofern, das muss man ihm auch mit anrechnen, dass es geklappt hat. So, und insofern, wir sind mittlerweile tatsächlich ein gut besuchter Standort für Durchreisende aus den skandinavischen Ländern. Also viele Schweden, Norweger, Dänen machen bei uns Stopp, weil sie sagen, das ist ein toller Spot, da kann man auch mal eine Nacht länger bleiben. Mhm. Aber auch für viele Unternehmen aus dem Hamburger Raum, die sagen, Hamburg ist uns, weiß ich nicht, zu teuer, zu laut, zu wuselig. Wir machen unsere Tagung im The Great North, können da auch mit den Mitarbeitenden so ein bisschen so ein Incentive draus machen und gehen dann abends in die Holstentherme.
Stark. Ich habe ja nicht nur über Kaltenkirchen mit den Leuten gesprochen, sondern auch über Sie. Sie sind ja 1982 und da sagten welche, ja, dass wir befürchten, der macht das gut und der ist jung und der ist frisch und der macht halt all die Sachen, die man von Politikern heute so ein bisschen vermisst. Wir befürchten nur, der wird sich mit Kaltenkirchen nicht zufrieden geben auf lange Sicht. Also der wird das zu klein sein, der wird größere Dinge machen wollen. Haben die recht?
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem, was ich mache. Und das sage ich auch jedem, der diese Sorge äußert. Mhm. Ich bin gewählter Bürgermeister. Ich möchte das Bürgermeisteramt ausüben und möchte auch in Kaltenkirchen bleiben. Ich sage niemals nie. So ist das im Leben. Aber ich strebe es nicht an. Von meiner Seite
aus. Weil man immer dann gerade das macht, was man gerade macht und nicht, hätte man eine Personalreferentin aus der Personalabteilung gesagt, sie müssen aufhören, immer an das zu denken, was sie als nächstes machen können, weil dann werden sie das, was sie gerade machen, falsch machen oder nicht richtig machen, so ist es?
Weil ich glücklich bin, weil mir die Arbeit Spaß macht und ich mit Haut und Haar für dieses Engagement als Bürgermeister brenne und ich weiß, dass die Bürgerinnen und Bürger auch auf mich setzen und das auch gerne erfüllen möchte und diesen Erwartungen auch gerne nachkommen möchte.
Wenn dann Wahlkampf ist, das wird ja im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein sein, Landtagswahl, dann ist Daniel Günther 10 Jahre Ministerpräsident, tritt nochmal an für weitere 5 Jahre, ist ja auch noch nicht so alt. Machen Sie dann Wahlkampf?
Nein, als Bürgermeister muss ich neutral bleiben.
Okay.
Ich schätze Daniel Günther unglaublich als Ministerpräsident, weil er auch ein Ministerpräsident ist, der über Parteiengrenzen hinaus vermittelt und der vor allen Dingen auch, sag ich mal, in Schleswig-Holstein etwas geschaffen hat. Da beneiden uns viele andere Länder drum, nämlich diesen vernünftigen politischen Diskurs, sag ich mal, mit Anstand und Respekt. Das gibt es in vielen anderen Bundesländern leider so nicht mehr. Und insofern, das ist ein Erfolgsrezept, das hat Daniel Günther maßgeblich mit vorangetrieben und deswegen schätze ich ihn als Menschen auch so sehr.
Ist er ansprechbar für Sie als Bürgermeister? Also kann man als Bürgermeister einer, immerhin der zweitjüngsten Stadt, aber einer der kleineren Städte, den Ministerpräsidenten auch mal anrufen?
Absolut, er ist immer kontaktierbar. Ich habe im Übrigen auch ansonsten einen guten Draht in die Landesregierung.
Klar, durch Ihre alten Verbindungen.
Ja, und dadurch, dass ich seit 1. April auch Städteverbandsvorsitzender bin tatsächlich, gibt es jetzt, sag ich mal, schon den engen Draht in die Landesregierung.
Wie ist der Draht zu Karin Prien?
Auch gut.
Gut. Und wenn die jetzt sagt, Stefan, ich bin jetzt Bundespräsidentin, ist es ein anderes Thema. Da muss man gucken, ob man da irgendwie eine Stelle. Das ist ja noch ganz, ganz lange hin. Ich stelle immer allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern hier die Frage, wenn Sie, und Sie müssten mit einem Ihrer Kollegen tauschen. Aus Hamburg, aus dem Umkreis Hamburgs, ne, also Nordwest, Süd. Sie müssten tauschen. Sie können, sondern Sie müssten. Welche Stadt wäre das?
Ich muss gar nichts.
Sie müssten. Also gibt's einen, wo Sie sagen, das würde mich interessieren? Sagen wir, Sie müssen nur für eine Woche tauschen.
Also für eine Woche würde ich, glaube ich, mit meiner Kollegin Katrin Schmieder aus Norderstedt mal tauschen. Zu der habe ich einen guten Draht. Okay. Wir verstehen uns sehr gut. Norderstedt ist eine spannende Stadt im Kreis Segeberg. Ich glaube, wir haben vieles gemeinsam, dadurch, dass wir auch, sag ich mal, über Nordgate sehr eng verbunden sind. Insofern schätze ich also die Kollegialität im Kreis sehr und das würde mich tatsächlich interessieren und ich würde es ihr dann auch anbieten, gerne in Kaltenkirchen mal reinzugucken, weil ich auch wüsste, dass sie eine gute Bürgermeisterin für meine Stadt in dem Moment wäre.
Würden Sie sich wünschen, dass Hamburg und Schleswig-Holstein eine ähnliche Konstruktion hätten wie Bayern und München? Weil dann vieles einfacher wäre?
Inwiefern meinen Sie?
Dass Hamburg die Hauptstadt von Schleswig-Holstein wäre und Schleswig-Holstein das Bundesland mit der Hauptstadt Hamburg?
Nee.
Warum nicht?
Weil Kiel eine wunderbare Hauptstadt ist.
Aber geht das nicht? Also weil andere Bürgermeister und Bürgermeister sagen, es wird dann vieles einfacher.
Warum?
Weil sozusagen ein Bürgermeister aus Gesthacht hat ein Beispiel genannt, dass irgendwie eine Frau, die in Gesthacht irgendwie dringend Spanisch lernen sollte an der Schule, hätte in Hamburg, da wäre es das möglich gewesen, hätte, durfte aber nicht nach Hamburg gehen, sondern musste dann nach Kiel gehen, hatte ewig, und viele, viele Strukturen gäbe es doppelt und dreifach und so, und das war halt alles so miteinander verwoben, dass es einfacher wäre, wenn das ein großes Bundesland wäre. Was ja übrigens auch der Kollege Söder schon mal vorgeschlagen hat, zum Beispiel. Ja. Und ganz früher Peter Harry Carstensen, ehemaliger Ministerpräsident, Hans-Heinrich Driftmann, Chef der Kölnflocken, IHK-Chef, die waren alle, haben gesagt, es wäre einfacher, wenn Hamburg und Schleswig-Holstein wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten würden.
Ja, aber sehr, sehr eng arbeiten Schleswig-Holstein und Hamburg, okay, ja schon zusammen. Also da gibt es einen guten, engen Austausch. Ich weiß, dass die Landesregierungen sich eng austauschen. Peter Tschentscher ist ja jetzt aktuell auch gerade mit Daniel Günther in Polen.
So ist es.
Also insofern, da ist ein enger Austausch da. Und ich glaube, es muss nicht zwingend eine Gebietsreform her, dass man enger zusammenarbeiten kann. Ich teile die Einschätzung vieler Kollegen, dass es einer noch engeren Abstimmung bedarf, keine Frage. Aber das kann man auch ohne eine Gebietsreform machen.
Im Schatten Hamburg arbeiten, leben zu dürfen, ist große Freude oder auch manchmal, dass man denkt, ah ja, die Hamburger nehmen uns sowieso nicht ernst?
Nee, ich habe tatsächlich dadurch, dass ich ja auch lange Jahre in Hamburg gute Connections hatte, nach wie vor auch einen guten Draht nach Hamburg, zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, aber auch zu vielen Politikerinnen und Politikern. Martin Bill kommt demnächst nach Kaltenkirchen, um dort den Spatenstich fürs Umrichterwerk für die S5 zu machen. Insofern nein, im Gegenteil. Also es ist, wir stehen nicht im Schatten, sondern wir ergänzen uns gut.
Und stimmt mein Eindruck, dass sozusagen diese leichte Arroganz der Hamburger gegenüber dem Umland in den vergangenen Jahren so ein bisschen weniger geworden ist, weil die erstens gemerkt haben, das ist eigentlich sehr schön, das ist genau dieses Umland, in dem das wir immer fahren, um da unsere Wochenenden zu verbringen. Und zweitens eben auch gemerkt haben, das ist eine Alternative zu einer Stadt, in der sich viele Menschen halt einfach gar keine Wohnung, weder zur Miete, zum Kauf, noch gar nicht leisten können.
Na, den größten Zuzug haben wir aus Hamburg tatsächlich, ja, in Kaltenkirchen. Insofern können wir nicht so viel falsch gemacht haben.
So ist es. Herr Bohlen, wie Dieter, das finde ich sehr, wie viele Follower haben Sie wissen Sie das?
Auf Instagram und auf Facebook jeweils ungefähr 2.500.
Stark, dass wenn man das umrechnet, sind das schon mal 20% der, wenn wir davon ausgehen, dass es vor allen Dingen Kaltenkirchener und Kaltenkirchenerinnen sind.
Sind es zum Großteil. Ja.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.